Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich zu einem sehr aktuellen Thema heute Abend zu Ihnen sprechen darf. Wir hörten es ja schon, Bachblüten und Mondphasen, der Weg zu einem erfüllten Leben. Nun, Bachblüten, da habe ich mich schon vor vielen Jahren mit beschäftigt, einfach weil ich ein Naturfreund war. Bachblüten, hört sich schön an. Wenn Sie allerdings zu den Leuten gehören, die meinen, Bachblüten sind Blüten, die an so einem schönen, gesunden Bach wachsen, so schönes Quellwasser, was so durchs Tal plätschert, wo man auch so heile Welt, so ein Stück Natur erleben kann und dann sich vorstellt, was müssen das für schöne, gebunden, schöne, gesunde Blüten sein und welche Heilkräfte müssen sie haben, dann muss ich sie leider enttäuschen. Denn Bachblüten hat gar nichts zu tun mit Blüten, die an einem Bach wachsen, sondern sie sind genannt nach einem Dr. Edward Bach. Es war sein Name, der zufällig Bach hieß. Aber ich stelle zumindest bei uns in Deutschland immer wieder fest, viele Leute verbinden damit automatisch schöne, gesunde Heilpflanzen, die am Bach wachsen, kristallklares Wasser und denken gleich, das muss was Gutes sein. Und dann sind Sie oft ganz enttäuscht, wenn ich Ihnen sage, dass das damit gar nichts zu tun hat, sondern dass der Mann, der diese Heilmethode entwickelt hat, Dr. Bach hieß. Dieser Mann, er war Arzt und Homöopath. Er hat in London gewirkt, hat aber 1930, weil er sehr enttäuscht war von der Homöopathie, die Homöopathie aufgegeben oder, wie er sagt, auf eine höhere Stufe entwickelt. Und dieser Mann ist aufs Land gezogen und hat sich mit Pflanzen beschäftigt. Zwar nicht wie ein Biologe, wie ein Wissenschaftler es tat, sondern er hat sie auf seine Zunge gelegt. Und er behauptet, er und so behaupten auch seine Nachfolger, wenn er die Blüten auf seine Zunge legt, er sei so empfindlich gewesen, dann habe er sagen können, wofür die Blüte gut ist. Und er geht davon aus, dass wir Menschen nicht nur körperlich krank sind, sondern seelisch krank sind. Und diese Krankheit bezeichnet er grundsätzlich als Einmischung des anderen in meine private Atmosphäre hinein. Er sagt, der andere mit seinen Schwingungen, so nennt er das, der bringt meine psychisch-seelischen Schwingungen durcheinander durch seinen Einfluss, und dadurch werde ich krank. Und er sagt, diese Schwingungen sind göttlicher Art, aber sie werden immer von dem anderen in meinen Lebensbereich hineingebracht. Der andere ist praktisch schuld, der andere stört mich, er bringt meine Harmonie durcheinander. Und Gesundheit nennt er, das ist die Erkenntnis, dass jeder Mensch von Haus aus ein vollkommenes Kind Gottes ist. Er erklärt aber weiter nicht, was er damit meint. Und er sagt, jeder soll nur auf seine eigene innere persönliche Stimme hören. Die allein ist maßgebend, nicht was der andere sagt. Das sei wichtig für die Gesundheit. Er nennt diese innere Stimme das Göttliche in uns. Und er sagt wörtlich, unsere Gedanken und Wünsche sind nie egoistisch, sie sind immer richtig und gut für uns und bringen uns Gesundheit für Leib und Seele. Nun, ihr Lieben, wenn man das hört, ich glaube, da gibt's einige kritische Fragestellungen. Menschen sind nie egoistisch unserer Wünsche. Ich glaube, wenn das stimmt, ist dann manches in dieser Welt anders aus. Man braucht nur die Zeitung aufzuschlagen oder die Nachrichten im Fernsehen zu hören oder man braucht sich selbst an die eigene Brust zu schlagen, dann wissen wir sehr schnell, wie egoistisch wir Menschen doch von Natur aus sind. Und er erklärt auch die Sünde. Er sagt, Sünde ist, wenn wir nicht bereit sind, auf unsere eigene innere göttliche Stimme zu hören, praktisch auf unseren Egoismus zu hören. Das nennt er Sünde. Und davon will er Menschen heilen. Er will ihnen ihre seelische Gesundheit wiedergeben, denn er sagt, wenn die Seele gesund ist, ist auch der Leib gesund. Und da ist ja viel Wahres dran, denn wir sind nun mal nicht nur Leib, wir haben auch eine Seele. Und beides muss gepflegt werden, beides soll gesund und harmonisch miteinander arbeiten. Und dann spricht er auch von einem Krankenhaus der Zukunft, das er allerdings nie gebaut hat, er wollte es mal. Er sagt, das muss ein Krankenhaus sein, in dem es keine Hetze gibt, keinen Lärm, keine Maschinen, keine Apparaturen, keine Geräte, keine Desinfektionsmittel, keine Narkotika, gar nichts, was irgendwie an Krankheit erinnert. Sondern es soll vielmehr eine Stätte des Friedens und der Harmonie sein. Eine Atmosphäre mit viel gläubigem Vertrauen, so sagt er wörtlich. Und in diesem Krankenhaus sollen viele Blumen und Pflanzen stehen, die den Menschen erfreuen. Das finde ich sehr nett. Wir sollten viel mehr mit Blumen machen und Blumen verschenken, auch während des Lebens. Nicht nur auf den Gräbern, dann ist es oft zu spät. Und dann spricht er von Medikamenten. Diese Medikamente, die sollen nur noch aus nebenwirkungsfreien Blütenessenzen, die mit göttlichen Heilkräften durchdrungen sind, bestehen. Und dann sagt er, das alles sind Pflanzen höherer Ordnung, die bei Menschen wieder Harmonisierungsprozesse in Gang bringen. Die Seele der Pflanze ist kosmisch rein und unschuldig und ist von Natur aus für den Menschen abgestimmt, um ihm sein seelisches Gleichgewicht, das der andere zerstört hat, wiederzubringen. Und diese Heilmethode, die er entwickelt hat, nennt er Seelentherapie, denn es geht ihm ja um die Heilung und Reinigung der Seele. Seelentherapie mit Bachblüten und Sonnenenergie. Klingt ganz toll. Seelentherapie mit Bachblüten und Sonnenenergie. Und sein Ziel ist dabei die Seelenreinheit. Und er sagt, wenn das gelungen ist, dann ist der Körper stark genug, dass alle Krankheiten weichen. Dann hat er ein so starkes Immunsystem, dass er nicht mehr anfällig ist. Und er sagt, die Krankheiten, die durch Mitmenschen verursacht, fangen immer im Gemüt, in der Seele des Menschen an. Deshalb muss die Seele geheilt werden, nicht das eigentliche Leiden, sondern immer der Mensch in seiner Seele. Und dann hat er jedem seelischen Gemütszustand eine ganz bestimmte Pflanze zugeordnet. Und zwar nach der sogenannten Signaturenlehre. Er war ja keiner, der in diesem Sinne wissenschaftlich gearbeitet hat. Die Signaturenlehre kennen wir schon aus dem frühen Mittelalter. Man sieht sich eine Pflanze oder ein Heilkraut an und den äußeren Eindruck, den es hinterlässt, daraus schließt man eine Wirkung. So hat man im Mittelalter geglaubt, so würde es funktionieren. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es fällt doch keinem Menschen schwer, in einem Stiefmütterchen ein Gesicht zu sehen. Es muss ja nicht unbedingt das Gesicht der Stiefmutter sein. Aber ein Gesicht kann man doch mit Leichtigkeit in so einem Stiefmütterchen erkennen. Und daraus schließt er jetzt Folgerungen. Oder ein anderes Beispiel. Wenn wir eine Walnuss entkernen, sieht die doch aus in ihrer Konstruktion wie ein Mini-Gehirn. Und jetzt schließt er daraus, das haben aber schon andere vor ihm getan, Walnüsse sind gut, meinetwegen bei Kopfschmerzen oder bei Gehirnkrankheiten. Oder bekannt ist auch der rote Betensaft zur Erneuerung des Blutes. Ich meine, Saft vom roten Beeten ist bestimmt gut, aber glauben Sie ja nicht, dass Sie damit Ihr Blut erneuern können. Da kann ein Apfel- oder ein Orangensaft genauso gut sein oder irgendein Gemüsesaft. Aber so hat man damals gedacht, das ist die sogenannte Signaturenlehre. Und da hat er einiges beobachtet und dementsprechend dann die Pflanzen für gewisse Seelenzustände zur Therapie ausgewählt. Und da hat er ganz eigenartige Vorstellungen. Er sagt, eine Pflanze kann nur noch wirken, wenn sie jungfräulich ist. Nun, eine jungfräuliche Pflanze ist bei ihm eine Pflanze, die das erste Mal die Blüte öffnet. Also wenn sie gestern schon geblüht hat, ist sie nicht mehr jungfräulich. Es könnte ja ein Insekt drauf gewesen sein, sie ist bestäubt. Dann sagt er, ist das Beste ihrer Heilwirkung weg. Es dürfen nur jungfräuliche Pflanzen sein, und zwar von nicht giftigen Pflanzen. Und die sollen morgens früh gesammelt werden und nur an einem sonnigen Tag. Und beim Sammeln und vor dem Sammeln, wenn sie sich das erste Mal öffnen, dürfen sie nie beschattet sein, sondern der Sonnenstrahl muss ununterbrochen Kontakt mit der Pflanze haben, so sagt er. Das heißt, wenn ich eine Pflanze mir erwählt habe, die zu meinem Gemütszustand passt, und ich will sie pflücken, ich warte, dass sie aufgeht und sie geht auf und es fliegt ein Vogel drüber, dann kann ich die Pflanze vergessen, weil sie kurzzeitig beschattet war. Oder wenn ich mal mit der Hand irrtümlich ihr einen Schatten verabreicht habe, sagt er, ist die Pflanze nicht mehr rein, sie hat keine Wirkung mehr. Und dann sagt er auch, wenn ich die Pflanze pflücke, soll ich mich möglichst vor ihr niederknien, soll mich entschuldigen, dass ich sie abpflücke, soll ihr aber erklären, dass sie zu einem guten Zweck gepflückt wird, damit ihre Seele nicht erschreckt und somit ihre Reinheit verliert. Er glaubt also an die Beseeltheit der Pflanzen, ähnlich wie wir das bei Rudolf Steiner kennen. Er sagt, die innere Harmonie der Pflanze muss erhalten bleiben. Und wenn sie dann das erste Mal sich geöffnet hat, dann muss ich sie vorsichtig von unten pflücken, sodass immer die Sonne in ihr Gesicht, in ihre Blüte scheint. Und dann soll ich mir ein Glas Wasser, möglichst sauberes Quellwasser oder auch reiner Alkohol darf es sein, nehmen, in einem Glas dahinter halten und den Sonnenstrahl durch die Blüte in das Glas leiten. Jetzt gingen die Kräfte dieser jungfräulichen, reinen Pflanze mit all ihrer Heilkraft in das Wasser über. Und das soll ich mit viel innerer Anteilnahme tun, ähnlich, so sagt er wörtlich, wie man das Morgen- oder Abendgebet spricht. Also wir merken, er geht hier sehr ins Religiöse hinein. Und wenn ich die Pflanze eine Weile so gehalten habe, darf ich sie auch auf das Wasser legen, aber immer mit dem Gesicht nach oben muss sie schwimmen. Sie darf nicht untergetaucht oder einfach eingeschmissen werden. Da legt er sehr großen Wert drauf. Nun, er hat auch noch eine Kochmethode entwickelt für die Zeiten, wo die Sonne nicht scheint. Wir wissen zum Beispiel in England, die haben lang nicht so viel Sonne wie hier in Tirol. Da ist sehr viel Nebel und Regen und da funktioniert das manchmal im ganzen Sommer kaum. Und deshalb hat er für besondere Fälle auch noch eine Kochmethode entwickelt, die aber nur im Ausnahmefall genehmigt ist. Er hat dann später gemerkt, nachdem er diese Methode entwickelt hatte, dass die Leute jetzt selber rausgehen und diese Pflanzen sammeln. Und damit hatte er als Arzt keine Kunden mehr. Und dann hat er angefangen, das Ganze zu vermarkten. Wie das im Einzelnen heute gemacht wird, das ist noch ein Geheimnis. Was sie überhaupt mit den Pflanzen machen, das verrät er nicht. Aber er erklärt das, wie ich eben versucht habe, in einigen Worten wiederzugeben. Und diese Pflanzen, und zwar 38 verschiedene, können Sie heute in kleinen Fläschchen kaufen. Original Dr. Bachblüten dürfen auch nur aus England kommen. Und da hat er für 38 Seelenzustände 38 verschiedener Pflanzen und 38 verschiedene kleine Fläschchen kann man dort erhalten. Später hat er eine 39. entwickelt für all die Fälle, wo man nicht weiß, was man hat und für jeden Notfall. Er wird vielfach auch Notfalltropfen genannt. Und ich kenne viele Leute heute, die diesen Notfalltropfen immer bei sich haben. Nun, die einzelnen Blüten hat er sehr gut beobachtet. Als Naturfreund kann ich da vieles nachvollziehen. Aber wie Heilwirkung von diesen Blüten ins Wasser kommen soll, das ist die große Frage. Und wissenschaftlich lässt sich tatsächlich gar nichts nachweisen. Wissen Sie, wenn Sie eine Pflanze nehmen und Sie kochen sich einen Tee, dann sind viele Wirkstoffe des Tees nachher von der Pflanze im Tee drin. Den trinken Sie, dann nehmen Sie natürliche Wirkstoffe. Aber das ist hier eben nicht der Fall. Es lässt sich in keiner Bachblüte irgendwelche Wirkstoffe nachweisen, es sei denn, sie sind in Alkohol. Alkohol ist ja im gewissen Sinne, gerade wenn es tropfenweise genommen wird, kann es ja auch im Sinne eines Medikamentes wirken. Und er sagt dann wörtlich, in der Heilkunde geht eine Heilkrise mit dem Ausschwemmen von Toxinen einher. Das Gleiche passiert auf geistig-seelischer Ebene, wenn man die Bachblüten einnimmt. Denn hier handelt es sich um eine seelische Reinigungskur, in der seelische Gifte und Negativgefühle ausgeschwemmt werden. Das war wörtlich wieder Dr. Bach. Und heute hat sich da im Zeitalter der Esoterik, möchte ich sagen, da passt das so ganz hinein. Ein richtiger Markt entwickelt. Und Dr. Bach behauptet auch, die Original-Bachblüten wachsen nur auf dem englischen Kontinent. Er geht sogar so weit, dass er behauptet, Gott der Schöpfer habe England vom Kontinent abgetrennt, um eine ganz klare Linie zu haben, wo Bachblüten wachsen und wo keine wachsen. Jetzt wissen Sie, wie England entstanden ist. Mittlerweile hat er aber viel Konkurrenz in aller Welt bekommen, denn auch andere waren so schlau und haben gemerkt, damit kann man viel Geld verdienen. Und wenn Sie so einen ganzen Set kaufen, übrigens wunderschön in kleinen Fläschchen mit herrlich schönen Bildern vorne drauf, das Ganze können Sie, wenn Sie Geld haben, in einem schönen Körbchen kaufen, mit bunt bestickten Deckchen, mit großen Tragebändern, kann man sich das sogar umhängen und das tun vielfach die Heilpraktiker, die damit arbeiten. Das sieht hervorragend aus, das strahlt nach Gesundheit, wenn man das so sieht. Ganz verführerisch. Kostet natürlich so ein ganzer Set etwa 1600 Mark. Und ich kenne eine Heilpraktikerin, ich habe lange mit ihr diskutiert. Sie war aus Norddeutschland und zum Schluss hat sie zugegeben. Wissen Sie, was sie mir sagte? Herr Kring, mir sind die zu teuer. Ich habe es einmal gekauft. Heute fülle ich Alkohol bzw. Wasser hinein, wenn sie leer sind, und es wirkt genauso gut. Sehen Sie? Und ich sage, das kann ich Ihnen ja sagen, das war nämlich in Norddeutschland, denn ich bin aus Hessen. Aber meinen Kunden darf ich das natürlich nicht sagen. Da können Sie sehen, wie es oft in der Praxis aussieht. Nun, anfangs hat Dr. Bach sogar Rezept verlangt. Nicht, weil die Regierung das da vorschreibt. Im Gegenteil, bei keiner Regierung, weder in der Schweiz noch in Deutschland noch in England, ist es anerkannt als Heilmittel, was er verkauft, keine seiner Blüten. Aber er hat es verlangt, dadurch wird es ja aufgewertet. Wenn man ein Rezept haben muss, ist teuer. Er sagt aber, wenn der Arzt Ihnen kein Rezept ausstellen will, weil er die Bachblüten noch nicht kennt, dann schreiben Sie, und da gibt es für Deutschland eine Stelle in Hamburg, die einzigste Zentralstelle für den deutschsprachigen Raum, wo Dachblüten überhaupt verkauft werden dürfen. Und die stellen das Rezept aus und legen es dann gleich beim Medikament vorbei. Kürzlich habe ich aber einen Bericht gelesen, dass zumindest in Deutschland es jetzt verboten ist. Die Regierung hat es nicht als Medikament anerkannt. Und wenn es als Medikament nicht anerkannt ist, darf man auch keine Rezepte ausstellen. Zumindest bei uns in Deutschland. Mittlerweile, sagte ich schon, hat er viel Konkurrenz bekommen. Die ersten waren, glaube ich, die Schweizer. Da hat auch ein junger Arzt angefangen, der hat gemerkt, da kann man viel Geld mit verdienen. Und er sagt, die Schweizer Kräuter in den Bergen, an den sonnigen Südhängen, sind doch viel besser wie die im verregneten und nebelreichen England. Kann ich mir sogar gut vorstellen. Denn Heilkräuter haben immer die beste Wirkung, wenn sie viel Sonne haben. Und jetzt hat er original Schweizer Bachblüten, nennt er sie auch. Aber von Schweizer Kräutern. Aber die Engländer erkennen das nicht an. Im Gegenteil, da laufen internationale Gerichtsprozesse. Und dann sind die Südamerikaner, die Brasilianer hergekommen, die haben auch gemerkt, da kann man Geld machen. Und haben gesagt, nein, aus dem subtropischen Regenwald die Kräuter sind doch viel besser wie von Europa die. Wir haben doch ein ganz anderes Klima hier. Und ähnliches haben die Inder getan und wie ich jetzt gelesen habe, auch die Australier. Und mittlerweile stehen sie fast alle international vor Gericht, jeder will Recht haben, wie das mal ausläuft, ich weiß es nicht. In Deutschland dürfen diese Medikamente auch keine Heilanzeige haben. Es darf nicht draufstehen, es hilft gegen oder so und so. weil es nicht anerkannt ist. Aber das Geschäft läuft gut. Ich kenne Leute, die viel Geld damit verdient haben. Und wenn man nun fragt, wie das denn nun wissenschaftlich funktionieren soll, wie er das denn erklärt, seine Heilwirkung, dann sagt er, die Methode ist wie alles in der Natur sehr einfach und deshalb, weil sie so einfach ist, gibt es auch keine naturwissenschaftliche Erklärung für ihre Wirkung. Schön ausgedrückt. Er sagt, die Wissenschaftler sind einfach zu kompliziert für so einfache Dinge. Aber Wissenschaftler können nachweisen, dass nicht ein einziges Molekül des pflanzlichen Nährstoffes in diesen Medikamenten vorhanden ist. Nun, diese Tropfen, die muss man auch genau nach Vorschrift einnehmen, 3-mal täglich vor und nach dem Essen, andere wieder nur morgens früh nüchtern, ganz verschieden. Es gibt auch Anhänger, die behaupten, mir helfen die schon, wenn ich die nur im Nachtschränkchen liegen habe. Ich kenne eine Frau, die sagt, ich habe sie immer im Handtäschchen einige dabei, dann brauche ich sie gar nicht mehr zu nehmen. Die haben so eine Ausstrahlung. Nun, es gibt ja da einen Placebo-Effekt, der Glaube an die Sache, und der kann tatsächlich einiges bewirken. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen, aber da haben wir heute Abend keine Zeit mehr zu drüber zu sprechen. Kleine Kinder, da wird das auch sehr empfohlen, schon bei Säuglingen. Da aber kleine Kinder noch gar nicht sagen können, was sie haben in ihrem Gemüts-, in ihrem Seelenzustand, sagt er, die Mutti soll einfach das Fläschchen nach der Reihe nehmen, alle 38 und vor dem Kind hin und her bewegen. Und da, wo das Kind am meisten strahlt und lacht, das sei das Medikament. Das Kind würde das erahnen, wie er sagt. Nun, jede Mutti weiß, das Kind lacht dann am meisten, wenn die Mutti auch am meisten lacht. Und wenn sie die mit bitterem, bösen, ernstem Gesicht hin und her macht, ich kann mir nicht vorstellen, wie dann ein Kind überhaupt lacht. Aber wenn Mutti macht und sagt, Schatz, hier ist was Tolles, schau mal hier, dann strahlt der Kleine auch. Und dann hilft's, wie er sagt. Er sagt, es hilft auch Pflanzen und es hilft auch Tieren. Und er sagt, es hilft nur solchen Menschen nicht, die es innerlich nicht zulassen, weil sie einfach nicht glauben wollen. Diese Menschen bauen vorzeitig eine Blockade auf, die das Eindringen der Heilkräfte unmöglich macht. Und diese Heilpraktikerin, von der ich eben sprach, die sagte mir auch, ja, Herr Krink, aus Ihren Diskussionen entnehme ich, dass Sie bei Ihnen nie wirken können, Sie blockieren sich. Ja, ich sage, ich möchte Sie gerne nehmen, wenn ich wüsste, es wäre ein Medikament mit Heilwirkung. Aber Geld für etwas ausgeben, was nun wirklich nichts ist, wo ich mir nicht vorstellen kann, wie es helfen soll. Ich sage, es tut mir leid, aber da öffne ich mich nicht für. Da ist mir mein Geld zu schade für. Nun, ihr Lieben, ich weiß, das war sehr kurz, aber wir wollen ja auch noch einiges zu den Mondphasen sagen. Ich möchte das Ganze, obwohl ich weiß, ich habe lange nicht alles dazu gesagt, mit einigen Zitaten aus der Bibel diesen ersten Teil abschließen. Da steht schon bei dem Propheten Jesaja, und ich glaube, was ich jetzt lese, das trifft so auf diese Bachblüten zu. Ich sage gerne, ihre Götzen, wo sie ihr Vertrauen draufsetzen, das sind nichts. Sie haben zwar ein schönes, buntes Fläschchen mit einer wunderschönen kleinen Blüte drauf, aber es ist keine Heilkraft drin. Der Prophet Jesaja sagt schon, ich bin es, der Herr dein Gott, der die Wunderzeichen der Orakelpriester platzen lässt, der die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zur Umkehr zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht. Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte. Ich bin der Herr dein Gott, meine Ehre gebe ich keinem anderen. Und mein Ruhm nicht den Götterbildern. Mein Volk hat die Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Ihre Wahrsager haben Lüge geschaut. Sie erzählen nichtige Träume. sie trösten euch mit Dunst. Ihr Lieben, das sind Worte, die mir einfallen, wenn ich mich mit Bachblüten beschäftige. Nun, ich habe zugegeben, das Ganze war sehr, sehr kurz. Man müsste noch einiges mehr hinzusagen, um der Sache näher auf der Spur zu kommen. Aber im Prinzip, ich glaube nicht, dass es uns weiterhelfen wird. Im Gegenteil, je mehr ich mich persönlich damit beschäftigt habe, je mehr wird mir deutlich, mit was für Nichtsen man es da zu tun hat. Nun kommen wir zu den Mondphasen. Mondphasen, der Weg zu einem erfüllten Leben. Als ich am Mittwochabend hier ankam, den ganzen Tag im Zug gesessen hatte, da bin ich abends noch spazieren gegangen. Es war bewölkt, aber als ich in Dorftirol oben Richtung Schloss ging, plötzlich eine kleine Öffnung zwischen den Wolken und der Mond in seiner vollen Pracht strahlte vom Himmel. Faszinierend und begeisternd für mich anzusehen. Fast Vollmond, Mittwochabend. Richtig hell und klar strahlte er vom Himmel. Und dann habe ich so gedacht an dieses Thema hier, erfülltes Leben. Hat er wirklich Einfluss auf die Erde? Kann dieser Mond so schön und prächtig am Himmel, wie er dasteht, uns helfen? Das ist die Frage, um die es jetzt gehen soll. Nun, wenn wir in die Geschichte zurückschauen, der Mond hat fast alle Völker zu allen Zeiten interessiert. Viele Naturvölker haben ihn sogar göttlich verehrt. In Südamerika und auch in Afrika gibt es Völker, die sagen wirklich, der Mond ist unser Gott, der uns geschaffen hat, der den Urwald gemacht hat. Und so alle paar Wochen kommt er, besucht uns mal und schaut vom Himmel auf uns hernieder. So etwa stellen sie sich das vor. Und sie trauen ihm auch einiges zu, sie bringen ihm Opfer und huldigen ihn, so wie sie meinen, wie es richtig ist. Für viele ist der Mond viel wichtiger als die Sonne. Obwohl, wenn wir mal nachdenken, die Sonne, die gibt uns Wärme und Licht, die gibt auch dem Mond das Licht. Die gibt uns Freude und Leben und ohne Sonne wäre gar kein Leben auf der Erde möglich. Aber trotzdem, der Mond hat bei vielen Menschen in vielen Kulturen irgendwo eine Sonderstellung. Auch heute noch, gerade wieder neu heute, möchte ich sagen, gibt es viele wirklich gebildete und aufgeklärte Menschen. Da spielt es keine Rolle, ob sie alt oder jung oder männlich oder weiblich sind. Man kann interessanteste Erfahrungen und Geschichten und Erlebnisse hören, die sie mit dem Mond gemacht haben oder was sie so alles glauben, wofür der Mond zuständig sei. Nun, das passt auch wieder so heute ganz in unser Zeitalter von New Age. Die Esoteriker finden immer mehr Anhänger. Seit den 90er Jahren, und das ist ja nur noch nicht lange her, sind so viele Bücher in dieser Richtung und gerade auch über Mond und seine Einflüsse auf den Menschen geschrieben worden, wie nie zuvor, gerade auch im deutschen Sprachraum. Ein richtiger Boom. Und wir wissen, Astrologen und Wahrsager, die sich auch mit dem Mond beschäftigen, die machen ein Bombengeschäft, die haben Hochkonjunktur. Ich möchte deutlich machen, Astrologen und Wahrsager, ich spreche nicht von Astronomen. Astronomen oder Astronomie, das sind Wissenschaftler, die den Lauf der Gestirne, Sonne, Mond und berechnen, die wissenschaftlich arbeiten, die Entfernungen messen und alles, was es da zu tun gibt. Während die Astrologen, das sind die Wahrsager, die mit Wahrnehmung diese Dinge erforschen, nicht mit Wissenschaft, mit Gefühl, mit Wahrnehmung. Zum Teil mit Kartenlegen und was man da alles erleben kann. Das sind die, die die Horoskope und auch die Gartenkalender schreiben. Nun, was wissen wir eigentlich über den Mond, der 384.000 Kilometer etwa von uns zurückliegt? Nun, wir wissen, und das haben die Astronomen uns gesagt, und das ist wissenschaftlich belegt, dass er zum Beispiel verantwortlich ist für die gewaltigen Gezeitströme der Ozeane, für Ebbe und Flut. Da kann man das erleben, wie das Meer sich zurückzieht und im gewissen Rhythmus dann wiederkommt. Und diese Kräfte kommen vom Mond. Natürlich, die ganze Sache ist nicht ganz so einfach. Auch die Umdrehung, die Bahnen des Mondes, der Erde, der Gestirne spielen da auch eine gewisse Rolle mit. Aber trotzdem, man weiß, dass da Kräfte sind, die auf große Mengen Wasser eine Anziehungskraft haben, ähnlich wie ein Magnet, und auch wieder dann rückwärts wirken können. Das ist wissenschaftlich gesichert und ich glaube, hier ist niemand, der daran zweifelt. Nun gibt es aber auch viele Leute, und jetzt möchte ich mal ein paar Beispiele bringen, die schreiben dem Mond alles Mögliche zu. Es gibt zum Beispiel Hebammen, aber auch andere Leute, selbst Krankenhäuser, wo viele Kinder geboren werden, die behaupten, dass der Mond so eine Art Geburtshelfer ist. Zunehmender Mond und dann, je mehr es auf den Vollmond zugeht, werden die meisten Kinder geboren, behaupten sie, sagen sie. Auch Hebammen kann man immer wieder hören. Ja, ist ganz klar. Manche bringen das dann auch noch in Verbindung mit Ebbe und Flut. Und dann gibt es andere wieder, die sagen, ja, wenn Vollmond ist, gibt es viel mehr Verkehrsunfälle, gibt es viel mehr Gewalttaten, Einbrüche, Selbstmorde, Polizei muss Überstunden machen. Und auf der Bahnfahrt nach hier habe ich ein kleines Buch gelesen, was mir kürzlich einer geschenkt hat, auch so ein Buch über das, was der Mond alles tut, wo er für verantwortlich ist, vom richtigen Zeitpunkt heißt das. Übrigens von einer Tirolerin geschrieben, habe allerdings noch nicht herausgefunden, ob sie Nordtiroler oder Südtirolerin ist, das verrät sie hier nicht. Sie schreibt, sie habe ihr Wissen von ihrem Großvater und von alten Generationen. Sie heißt Johanna Paunger und hat noch einen Freund, Thomas Poppe, der auch hier wohl mitgeholfen hat. Und sie ist sehr begeistert. Und wenn Sie das Buch lesen, also für alles, was fast im Leben geschieht, ist der Mond verantwortlich. Also es gibt fast nichts mehr, was sie nicht erwähnt und wo sie nicht weiß, zu welcher Mondphase und in welchem Stirnzeichen man dieses tun und jenes lassen soll. Und manches klingt da sehr schön. Sie spricht zum Beispiel von 7 verschiedenen Kraftimpulsen des Mondes. Vom Neumond, vom zunehmenden Mond, dann vom Vollmond, wieder vom abnehmenden Mond, dann aber auch vom auf- und absteigenden Mond zum Vollmond. 7 verschiedene Impulse, die auf den Kosmos, die auf jeden Menschen einwirken. Und dann kennen wir ja auch die 12 verschiedenen Kraftimpulse, die ja auch bei der Erstellung der Horoskope eine große Rolle spielen. Und zwar von dem von der Sonne im Lauf eines Jahres und von dem Mond im Lauf eines Monats, diese Bahnen, die sie machen. Während dieser Impulse durchwandern sie oder die Sterne ja ihre Gebiete, und dabei entstehen diese sogenannten 12 verschiedenen Sternbilder, die kennen wir ja alle, Widder, Krebs, Waage, Steinbock und so weiter. Und jetzt kommen die Astrologen her und sagen, je nachdem, wie der Mond jetzt in welchem Sternbild und wie der Mensch in welchem Sternbild geboren ist und zu welcher Zeit sich er jetzt gerade befindet, darauf berechnen sie dann die Wirkung, positiv oder negativ, den Einfluss des Mondes auf den Menschen. Und wir wissen ja, nach diesen Berechnungen hält sich der Mond etwa 2,5 Tage in jedem dieser 12 Sternbilder auf. Jedes dieser Sternbilder wirkt anders. Und alles, was wir in dieser Zeit tun, wird vom Mond beeinflusst, sei es positiv oder negativ. Und meistens liest man dann auch in diesem Buch, aber auch in anderen Büchern, volle Gesundheit heißt volle Harmonie mit den Mondphasen. So etwa sieht man das. Und jetzt, wenn Sie das Buch lesen, ich muss sagen, ich habe mich manchmal amüsiert, was die alles entdeckt hat, wo der Mond helfen soll. Aber das tut nicht nur sie, da gibt es heute eine ganze Reihe Literatur. Ich habe zufällig dieses Buch, weil man es mir geschenkt hat. Zum Beispiel bei der Ernährung, bei der Verdauung, ob ich nach dem Essen ein Völlegefühl habe oder nicht, da ist der Mond zuständig für. Oder bei Heilmitteln, wie sie wirken, wann ich sie ernte, wie ich sie einlagere, wie ich sie aufbewahre, in was für Gläsern, in welcher Seite des Hauses, in welcher Zeit der Mondphase. Oder im Haushalt, wann ich die Wäsche wasche, wann ich den Boden putze, wann eine chemische Reinigung, wann ich und wie ich Porzellan oder Glas oder Metall oder Schuhe putze oder der große Hausputz. Alles geschieht bei ihr nach gewissen Mondphasen. Oder das Lüften des Hauses, Heizen im Haus, vor allen Dingen das erste Mal im Neubau heizen, gibt sie ganz bestimmte Tage an. Wann ich tapeziere, wann ich anstreiche, wann ich die Fenster oder Haustüren einsetze, auch wenn ich sie erneuere, da muss immer der Mond eine gewisse Stellung haben, wann ich ein Auto kaufe, ein Geschäft abschließe oder ein Haus oder irgendetwas neu beziehe. Überall ordnet sie das in gewisse Mondphasen ein und gibt dann genaue Angaben, wann das getan oder gelassen werden soll. Auch über die persönliche Hautpflege, die Nagelpflege, die Haarpflege, selbst Körpermassage muss unter gewissen Sternen und Mondphasen geschehen. Auch das Fällen von Holz, und da macht sich viele Unterschiede, ob ich Bretter oder Kantholz haben will, Möbel oder Bauholz, Hartholz oder Weichholz. Sie nennt sogar Tage, an denen man, wenn man dann das Holz schlägt, dass es nicht brennt, oder andere Tage, dass es nie verfaulen würde. Oder reißfestes Holz. Sie schreibt von einem Weihnachtsbaum, habe ich aber woanders auch schon gelesen, der zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Mondphase und im richtigen Sternbild geschlagen wurde. Der sei 30 Jahre alt und noch so frisch wie am ersten Weihnachtstag. Sie schreibt von Tannengrün, was 15 Jahre, was sie selber hat, was sie jedes Jahr wieder nehmen kann, weil es zum richtigen Zeitpunkt eben geschnitten wurde. Und dann auch in der Landwirtschaft. Nun, ich selbst bin Landwirt von Beruf und ich muss sagen, ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt, gerade was die Landwirtschaft anbelangt. Ob gesät wird, ob gepflanzt wird, ob gegossen, gedüngt wird, ob geerntet wird, ob man umtopft, ob man Stecklinge setzt, wann man den Baumschnitt macht oder das Veredeln, selbst das Ansetzen von Kompost oder Heuhaufen, das Lagern von Vorräten, das Zubereiten des Futters, der Viehaustrieb im Frühjahr, der Almabtrieb im Herbst, die Trächtigkeit der Tiere, wann man der Glucke die Eier unterlegen soll, das Entwöhnen der Kälber von der Milch und auch der Neubezug des Stalles. Und all diese Dinge kann sie ganz genau sagen, wann, wie der Mond und die Sternkreiszeichen stehen müssen. Selbst Zäune setzen, in welchem Tag, zu welcher Stunde ich den Pfosten in die Erde schlage, das sei entscheidend für die Haltbarkeit und Standfestigkeit des Zaunes. Auch wann ich die Nägel durch die Latten dann da hineinschlage, der Wegebau, das Ausheben von Gräbern und in anderen Büchern, ach, wie die Fantasie läuft, der Dollarkurs, Ergebnisse der Fußball-Weltmeisterspiele, Großbrände, Wahlergebnisse, Malariaerkrankungen und so weiter. Für alles gibt es dort heute Mondphasen. Es ist viel schwerer, etwas zu finden, wo es keine für gibt, als wie etwas zu finden, wo es welche für gibt. Allerdings, zwei Dinge sind mir aufgefallen, die Sie in diesen Büchern nie finden. Vielleicht gibt es noch mehrere. Vielleicht gibt es aber auch Bücher, die das doch haben. Ich habe sie aber noch nie gefunden. Und zwar einmal Operationen. Vor allen Dingen Notoperationen. Und da schreibt sie einfach, ist sehr geschickt gemacht, Notoperationen unterstehen höheren Ordnungen. Da hat der Mond wohl keinen Einfluss drauf. Das wäre ja auch schlimm. Stellen Sie sich mal vor, Sie verunglücken und Sie kommen ins Krankenhaus, müssen sofort, um Ihr Leben zu retten, operiert werden. Und dann sagt Ihre liebe Frau, also es geht nicht, Herr Doktor, der Mond steht falsch. Was nützt Ihnen dann die Operation? Also das, sagt sie, das sind höhere Gewalten und Gesetze, die wir noch nicht kennen. Und andere schreiben einfach, bei Operationen, besonders bei Notoperationen, ist das die Ausnahme. Operationen, die man verschieben kann, da soll man auch wieder auf den Mond hören. Und was ich noch nie in Büchern gefunden habe, dass man etwas sagt, wann man schlafen soll. Ja, wenn man das nämlich auch verändert, dann funktioniert ja fast nichts mehr. Denn wir schlafen nun mal nachts. Und gerade die Nacht ist ja auch die Zeit, wo wir den Mond sehen. Und wenn man das jetzt, weil der Mond falsch steht, verlegen würde, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Interessant ist nur, in all diesen Büchern habe ich nie einen Ratschlag gefunden, bei welchem Sternzeichen und zu welcher Mondphase man schlafen soll. Nie. Man hört schon mal und liest schon mal, dass Leute bei Vollmond nicht so gut schlafen wie bei anderem, wie meinetwegen bei Neumond oder so. Da ist auch was dran, schon mal, weil es heller ist. Im Hellen schlafen viele Menschen nicht so gut. Und es gibt Leute, die sagen, nein, das hat nichts mit der Helligkeit zu tun. Ich spüre das so. Nun, ich habe wissenschaftliche Untersuchungen gelesen. Dann hat man diese Leute für längere Zeit so geführt, dass sie den Mond nicht mehr sehen konnten und auch keinen Kalender hat. Und hat sie dann ständig in dunklen Räumen schlafen lassen, dass sie auch Vollmond oder Neumond gar nicht mehr unterscheiden konnten. Und dann hat man ihnen gesagt, na, heute müssen sie doch gut geschlafen haben. Heute war Vollmond, obwohl Neumond war. Und dann haben sie gesagt, ja, natürlich, das habe ich gemerkt, ich habe herrlich geschlafen. Also es hat dann nicht mehr funktioniert, wenn die Leute es nicht wussten. Da gibt es eine ganze Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen. Tatsache aber ist es, wenn ich es weiß und wenn es heller ist, dann können viele Leute da nicht so gut schlafen. Nun, diese Leute begründen das, und das tut auch diese Frau Paunger hier. Ihr Wissen, sagt sie, ist das Erfahrungswissen von Generationen, das Erfahrungswissen der Alten. Es sind Naturbeobachtungen. Und sie sagt auch sehr schön, wissenschaftlich lässt sich das nicht erklären, weil die Wissenschaft zu kompliziert ist, ähnlich wie der Dr. Bach. Aber sie ist davon überzeugt, eines Tages werden auch die Wissenschaftler das zugeben müssen. Nur sie tun es jetzt noch nicht, sie haben Angst, sie blamierten sich. Aber eines Tages werden sie es erkennen und dann werden sie es zugeben. Nun kommen wir zur Frage, was ist nun eigentlich wirklich wahr an diesen oft so widersprüchlichen Aussagen dieser Astrologen? Denn das ist auch noch interessant, wenn sie verschiedene Bücher miteinander vergleichen. Die stimmen lange nicht überein. Der eine empfiehlt ihn, was in dieser Mondphase unter diesem Sternzeichen zu tun. Der andere sagt, auf keinen Fall, Schlimmste, was sie machen können. Da beginnen nämlich schon die Probleme. Nun, ich sagte schon, Ebbe und Flut, das wissen wir, da zweifelt bestimmt keiner dran. Das ist wissenschaftlich belegt. Aber interessant ist auch, Ebbe und Flut ist in den großen Weltmeeren, in den Ozeanen ganz gravierend. Das ist wirklich toll, das ist ein Naturschauspiel. Das ist unübersehbar. Kommen wir aber ans Mittelmeer, das zwar auch ein riesengroßes Meer ist, aber mit den Ozeanen doch wesentlich kleiner, da ist Ebbe und Flut schon wesentlich schwächer. Lange nicht mehr so ausgeprägt. Es gibt sogar Nebentäler, da kann man es kaum noch feststellen. Und gehen Sie mal zum Bodensee, da gibt es überhaupt keine Ebbe und Flut mehr. Oder gehen Sie zu irgendeinem anderen Binnensee. Oder wenn Sie heute Abend noch baden und wenn der Wasserkran zu ist und Sie haben das Wasser in der Wanne, in wenigen Minuten ist absolute Stille in der Wanne. Nichts von Ebbe und Flut zu mehr. Die können Sie, egal zu welcher Mondphase Sie Ihr Wasser da reinlassen. Ist das nicht interessant? Und tatsächlich wissen wir, diese Anziehungskräfte vom Mond, die haben nur eine Wirkung und können nur wirken, wenn eine unwahrscheinlich große Menge Wasser da ist, wie wir es in den Weltmeeren haben. Im Mittelmeer reicht es gerade noch so, aber das Wasser des Bodensees, das ist ja auch wirklich ein großer See, reicht schon nicht mehr aus. Da gibt es zwar auch so eine Wellenbewegung, aber die ist vom Wind, hat nichts mit Ebbe und Flut zu tun. Und in der Badewanne ist sowieso aus. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das bisschen Wasser, was wir in unseren körperlichen Körperzellen haben, das können Sie ganz vergessen. Und selbst die Wolken, die ja noch viel näher am Mond sind, am Himmel, die viel näher da sind, gibt es keinen Einfluss von den Anziehungskräften des Mondes, obwohl Wolken ja Wasser ist. Ist viel zu wenig Wasser, interessiert den Mond gar nicht. Man weiß zwar einen kleinen Unterschied bei Ebbe und Flut, aber ganz geringe, man muss hochkomplizierte Geräte haben, um das überhaupt feststellen zu können. Ein Laie merkt das gar nicht. Gibt es Unterschiede bei Ebbe und Flut, ob eine dicke Wolkendecke dazwischen hängt oder nicht? Aber die sind ganz gering. Aber auf den menschlichen Körper hat diese Kraft, die wir kennen vom Mond, überhaupt keinen Einfluss, lässt sich nirgendwo nachweisen. Und wenn sie auf den menschlichen Körper Einfluss hätte, müsste sie tausendmal mehr Einfluss auf den Bodensee oder auf ähnliche große Gewässer haben. Und selbst da hört er schon auf, weil das Wasser zu wenig ist. Und wenn Sie diese Bücher der Astrologen genau lesen, die reden auch nie von diesen Kräften, die wir bei Ebbe und Flut kennen. Das wird zwar immer als Beweis gebracht, dass der Mond Einfluss auf die Erde hat, sondern sie reden ja von gewissen Mondphasen in Verhältnis zu Sternen, wie die Konstellation gerade ist. Und ihr Lieben, das funktioniert nun bei Ebbe und Flut gar nicht. Denn Ebbe und Flut ist ganz unabhängig von den Mondphasen. Ganz unabhängig. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Egal in welchem Sternbild der Mond steht, Ebbe und Flut hat da keinen Einfluss. Es gibt einen ganz geringen Einfluss, aber der ist wirklich gering, nur wissenschaftlich nachzuweisen bei Vollmond. Vor allen Dingen, wenn keine Wolkendecke da ist. Aber den können Sie nicht wahrnehmen, so gering ist er. Auch ob ein Hoch oder ein Tief in der Wetterlage ist, gibt es ganz geringe Einflüsse. Und Hoch und Tief, das wirkt auch auf den Menschen. Es gibt Menschen, die fühlen sich bei einem Hoch ganz anders. Es gibt Menschen, die können sogar Kreislaufprobleme bekommen, wenn meinetwegen so eine föhnisch schwüle Luft kommt. Diese Wettereinflüsse gibt es. Oder wenn es Menschen ins Hochgebirge kommen, wo die Luft dünner wird, das sind Einflüsse, die sind auch erklärbar. Hinzu kommt noch, was die meisten Leute nicht wissen, die Sternbilder der Astrologen, die sind schon vor vielen hundert, ja vor ein paar tausend Jahren festgelegt. Aber die stimmen heute mit den tatsächlichen Sternbildern nicht mehr überein. Und zwar haben die Wissenschaftler, die Astronomen nämlich, Berechnungen gemacht und haben festgestellt, dass wegen der Bewegung der Erdachse sie etwa alle 2000 Jahre um ein Sternbild sich das Ganze verschiebt. Das heißt, wenn ich Sie jetzt frage, wann sind Sie geboren, Sie sagen, meinetwegen Fische oder Jungfrau, dann muss ich Ihnen sagen, das stimmt nach dem astrologischen Kalender, aber nicht nach dem tatsächlichen Stand der Sterne, das ist verschoben. Das ist nun einmal so wissenschaftlich. Das heißt, alles, was Sie in diesen Horoskopen und diesen Kalendern lesen, ist um etwa 2,5 Tage verschoben und verschiebt sich ständig weiter. Nur das Peinliche daran ist, das dürfen diese Astrologen ja nicht zugeben. Die wissen das zwar auch. Viele sagen sogar, ja, das haben wir in unseren Berechnungen berücksichtigt. Aber in ihrem Geburtsmonat ist das wieder nicht berücksichtigt. Und ich weiß auch nicht, und das erklären Sie mir, wie Sie das berücksichtigen wollen. Wenn Sie das nämlich zugeben würden, dann würden Sie damit zugeben, dass alle Astrologen und Wahrsager vor Ihnen Lügner waren, dass Sie Falsches gesagt haben und das, was Sie bisher gesagt haben, auch nicht der Wahrheit entspricht. Deshalb können die das einfach nicht zugeben. Sie würden sich ja damit selber aufgeben. Und solche Berechnungen, die lassen sich eben nur wissenschaftlich nachweisen und nicht durch irgendwelche Wahrnehmung feststellen. Ich nenne Ihnen einen weiteren Punkt. Am liebsten empfehle ich Ihnen, fahren Sie mal nach Luzern ins Planetarium. Dort gibt es eine Multimedia-Schau. Zumindest hat die vor Jahren da gelaufen, aber meines Wissens läuft die heute noch. Da wird einiges ganz deutlich gemacht, auch auf einen gravierenden Fehler hingewiesen. Und zwar gibt es einen wichtigen Punkt in jedem Horoskop. Das ist das sogenannte Aszendent. Dasjenige Sternzeichen, das zur bezeichnenden Zeit am Osthorizont der Erde aufgeht, wonach dann die Sternzeichen benannt sind. Nun gibt es auf dieser Welt aber auch Polargebiete und da leben auch Menschen, zwar wenig, da sind Forscher tätig, da gibt es Eskimos, da gibt es auch Eisbären und Pinguine, aber da gibt es nicht jeden Tag den Sonnen- und Mondaufgang und die Sterne zu sehen, wie wir das hier am Osthimmel sehen. Weil es einfach nicht da ist. Und damit gibt es auch keinen Aszendenten. Und dann wird dort in dem Plenatarium gefragt, da es dort am Osthorizont keinen Aszendenten gibt, haben also die Forscher, die Eskimos, die Eisbären und die Pinguine keine Chance, ein Horoskop gestellt zu bekommen. Und dort in dem Planetarium, da können Sie das genau sehen, wie die Bahnen der einzelnen Sterne sind. Und dann werden Sie feststellen, dass sie tatsächlich dort nicht immer aufgehen. Und dann kommt noch eins hinzu, ich habe es eben schon erwähnt. Wenn Sie verschiedene Horoskope oder verschiedene Bücher, wo die Empfehlungen sind, in welchen Mondphasen man was tun soll, miteinander vergleichen. Ganz gravierend ist das auch bei dem sogenannten Aussaat-Gartenkalender. Da habe ich mich am meisten mit beschäftigt. Da gibt es meiner Ansicht nach für den deutschen Sprachraum 7 oder 8 verschiedene. Von Österreich, aus der Schweiz, von Deutschland. Und wenn Sie die miteinander vergleichen, und ich meine, das wäre doch das Zumindeste, was man erwarten sollte, müssen die, wenn die Leute recht haben, übereinstimmen. Nur ich habe noch keinen gefunden, der übereinstimmt. Es gibt zwar mal einzelne Dinge, die übereinstimmen, dafür aber viele andere Dinge wieder nicht. Aber wenn das wirklich stimmt, wissenschaftlich exakt erarbeitet wäre, dann müssten alle Aussagen, egal wer die Kalender erstellt, ob das nun Horoskope sind, ob es die Aussaatkalender, die Gartenbaukalender, oder ob es Aussagen sind, was man in gewissen Mondphasen tun oder lassen soll, müssen die übereinstimmen. Aber das tun sie nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mond auf Tiroler anders wirken soll, wie auf Schweizer oder auf Deutsche. Wenn Sie aber die Kalender miteinander vergleichen, ist das anders. Und ich meine, das sei doch wohl das Erste, was man erwarten dürfte. Aber nun kommen wir noch mal zum Geburtshelfer Mond. Ich will mal so ein paar Dinge von der Praxis noch nennen. Es gibt ja immer wieder Leute, die behaupten, der Mond ziehe die Kinder heraus. Zunehmender Mond, Vollmond und manche, die berechnen sogar Ebbe und Flut noch mit ein. In Deutschland über 90% der Hebammen behaupten das. Das ist selbstverständlich für sie. Es gibt sogar eine Hebamme, die hat ein kleines Heft geschrieben, der Mond als Geburtshelfer. Und dann ist ein Wissenschaftler hergegangen und hat sich die Ergebnisse, die Hebammen schlagen ja immer genau auf, wann die Kinder geboren sind. Und nichts lässt sich ja so leicht beweisen, wie wann ein Kind geboren ist. Das steht ja nun in allen Akten drin. Und dann hat er gerade von dieser Hebamme, die dieses Heft geschrieben hat und behauptet hat, der Mond sei der beste Geburtshelfer, hat er nachgeprüft, ihre eigenen Aufzeichnungen, man höre und staune, von 1.360 Geburten waren mehr als die Hälfte, nämlich 699, nicht bei Vollmond geboren, sondern in Phasen, wo es nach eigenen Aussagen der Hebamme nur ganz wenige Kinder gibt. Und ich habe hier einen Auszug aus einer wissenschaftlichen Studie, die heißt auch Geburtshelfermond. Da hat man in Untersuchungen auf der ganzen Welt zusammengetragen. Von Deutschland, von Amerika, von Israel, von Japan, von Korea, von Kanada. Auch in Deutschland verschiedene Städte, München und Köln und weiß ich alles. Ist hier alles nachzulesen. Und es haben sich Wissenschaftler die Mühe gemacht, sie sind in den Krankenhäusern, haben genau geguckt, wann die Kinder geboren sind und haben das mit dem Mondkalender verglichen. Aber es stimmt nie. Er hat überhaupt keinerlei Einfluss darauf. Es werden genauso viele Kinder auch bei Neumond geboren, bei zunehmend oder abnehmendem Mond wie bei Vollmond. Aber alle Welt glaubt, und ich habe festgestellt, hier in Tirol auch, glaubt, dass der Mond das macht. Selbst Hebammen, die es notieren und aufschreiben, für sie ist es selbstverständlich, der Mond macht es, aber ihre eigenen Aufzeichnungen beweisen, dass es nicht stimmt. Ist das nicht interessant? Nun, Psychologen erklären das so, und da ist bestimmt was Wahres dran. Wenn Vollmond ist, ist man wacher, ist man frischer. Und dann behält man auch besser. Und dann behalten sich eben die Geburten, die bei Vollmond, die anderen hat man viel schneller vergessen. Und dann gibt das natürlich mehr. Genauso ist das, es wird immer behauptet, bei Vollmond gibt es viel mehr Unfälle, viel mehr Morde und Einbrüche und Polizei hat viel mehr Arbeit. Das stimmt auch. Das stimmt aber nur in dem Prozentsatz, weil bei Vollmond viel mehr Leute unterwegs sind, die beim anderen, bei Neumond, im Bett liegen und schlafen. Bei Vollmond geht mancher gerne spazieren. Ich bin die Tage zweimal abends spät noch spazieren gegangen. Und dass man dann schneller mal stolpert, ist doch logisch, als wenn ich zu Hause im Bett liege. Wir hatten zu Hause auf unserem Hof Reitpferde. Wir sind oft nachts im Mondschein ausgeritten. Würden wir nie tun bei Neumond, wenn man die Hand vor den Augen nicht sehen kann. Dass dann mehr Unfälle passieren, ist doch ganz normal, weil man eben unterwegs ist. Oder ich habe gehört, manche Skigebiete, die haben jetzt sogar Vollmondpisten und machen damit Reklame, dass man bei Vollmond Skilaufen kann. Dann wird da auch mehr passieren, als wenn die Leute im Bett liegen und schlafen. Und man hat nachgewiesen, genau so viel wie Leute unterwegs sind, prozentual so viel mehr Unfälle passieren auch. Und dass bei Vollmond mehr eingebrochen wird, das ist auch verständlich. Ein Dieb hat es doch viel leichter. Der Mond reicht immer noch, hinter sich der nächsten Mauer oder dem nächsten Busch zu verstecken. Wenn es ganz dunkel ist, müsste er eine Lampe mitnehmen und dann wird er sofort auffallen. Das ist der Grund. Genau wie gestern war in Deutschland, ich habe es in den Nachrichten gelesen, plötzlich spiegelglatte Straßen. Und das ist immer die Zeit auch für Gangster, da sind wieder zwei Banden eingebrochen worden mit Geiselnahme, weil die Polizei sie auf spiegelglatten Straßen nicht verfolgen kann. Aber das hat auch nichts in dem anderen Fall mit dem Mond zu tun. Einfach weil, das hat so viel mit dem Mond zu tun, weil es dann heller ist. Aber wenn man ins Gebirge Lampen aufstellen würde und dann nachts fahren würde, hätte man das Gleiche. Aber Leute glauben eben, der Mond macht das. Und auch Ernährung oder Völlegefühl. Ihr Lieben, das hängt davon ab, was sie essen und wie viel sie essen. Aber wirklich nicht vom Mond. Und so können sie vieles nachgehen. Glas oder Porzellan putzen, wie sauber das wird. Ihr Lieben, das hängt wirklich nicht vom Mond ab. Das hängt davon ab, was sie für ein Mittel nehmen und wie tüchtig sie reiben oder was für ein Schmutz sie drauf haben. Das sind Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber nicht der Mond. Der macht zugucken, wenn gerade Vollmond ist. Aber vielleicht noch ein paar Sachen zur Landwirtschaft. Da könnte ich das meiste zu sagen, weil ich da selbst die meisten Versuche gemacht habe. Fast jedes Jahr, seit vielen Jahren. Wissen Sie, da gibt es da auch diese Aussaatkalender, wo die Mondphasen ganz genau berücksichtigt werden. Da gibt es auch die verschiedenen, das Blattgemüse, Blumengemüse, Wurzelgemüse, Fruchtgemüse, wird das nochmal unterteilt. Das eine zieht der Mond in die Erde, das andere zieht er hoch, das wächst nach oben und so weiter. Gibt es gewisse Regeln, wonach diese Kalender erstellt werden. Und ich kenne viele Leute, die ganz prompt danach arbeiten. Die stehen dann nachts um 3 auf, in der Nacht, meinetwegen vom 12. zum 13. Mai und stecken ihre Bohnen, weil das so im Kalender steht. Ich habe es noch nie gemacht. Bin aber mit meinen Ernten sehr zufrieden. Ich habe es aber versuchsweise gemacht. Und wissen Sie, was ich gemacht habe, meinetwegen mit Bohnen? Da habe ich mir so kleine Blumentöpfchen genommen, 40 Stück, um über eine ganze Mondphase hinauszukommen und auf jeder Seite noch ein paar Reservetage zu haben. Habe die alle mit der gleichen Erde gefüllt, ein gekauftes Substrat, wie die Gärtner das benutzen. Damit ich ja sicher bin, nicht das eine ist besser gedüngt und das andere wenig, ganz einheitlich. Hab die gleichmäßig mit einem Gewicht angedrückt. Hab mir dann ein kleines Gerät gemacht mit einer Scheibe, dass das Loch immer gleich groß und gleich tief wird, wo ich dann die Bohne reinlege. Und habe jeden Abend um 6 Uhr, 4 Wochen lang, eine Bohne mit der gleichen Form hineingelegt wie die andere. Nicht mal eine längst und eine quer, immer gleichgelegt. Und dann habe ich das mit Erde zugemacht und habe immer jeden Tag alle Töpfe gleichmäßig gegossen. Und dann habe ich beobachtet, was war. Und habe mir auch immer Zeichen dran gemacht und jeden Tag das Datum und die Temperatur dabei geschrieben. Ich habe das sogar fotografiert, könnte ich Ihnen alles im Dia zeigen. Und da sehen Sie ganz genau, das erste Pflänzchen keimt, dann kommt das zweite, das dritte, das vierte. Und wenn Sie jetzt rückwärts schauen, das erste ist natürlich eine Ecke größer. Dann sind die Kurven immer so schräg. Je älter, je größer sind die, ist ganz natürlich. Und dann gibt es aber auch mal Phasen, da stagniert das Ganze. Aber wenn ich dann aufs Thermometer gucke, dann war es wesentlich kälter gewesen. Im Mai, da haben wir oft noch Frost. Ist klar, dann hören die Pflanzen auf zu wachsen. Ist aber wieder ein warmer Tag, geht es wieder hoch. Das kann man ganz deutlich sehen, diese Unterschiede. Aber ich habe noch keinen gefunden, obwohl ich die Bilder schon oft gezeigt habe und solche Leute in meinen Garten angelangt, dass sie mir anschließend sagen sollen, in welcher Mondphase die gesetzt sind. Das hat mir noch keiner nennen können. Aber auch wirklich noch keiner. Ja, ihr Lieben, was soll dann da dran sein? Und ich habe die Bohnen bis zur Ernte stehen lassen. Und ich habe mir die Ernte auch angeguckt. Man kann keinen Unterschied feststellen, weder an Menge, an Qualität, noch an Gesundheit der Pflanzen. Nur immer den Abstand, dass die einen 4 Wochen älter sind, wie die erste. Aber keiner, auch bei der Ernte, aber wirklich nicht einer von diesen Spezialisten, auch die bei uns so berühmte sogenannte Maria Thun, die diese Kalender erstellt, kann das feststellen. Ja, dann frage ich mir, was ist dann da dran, wenn es keiner sehen kann? Und das Gleiche können Sie auch mit anderen Pflanzen ausprobieren. Ich habe es mit Zwiebeln ausprobiert. Jeden Tag eine Zwiebel, die habe ich aber ins Gartenland gesteckt. Sie merken keinen Unterschied, außer den zeitlichen Unterschied und einen Temperaturunterschied merken Sie. Aber sonst wirklich auch keinen. Wissen Sie, und da hielt ich auch mal bei uns so einen Vortrag in einem Gartenbauseminar. Und eine Frau, die auch immer nach dem Mondkalender gesät hatte, die sagte, ach, wenn das so ist, Herr Kring, dann höre ich jetzt auf damit. Im nächsten Frühjahr rief sie mich an, Herr Kring, ist alles Quatsch, was Sie sagen. Ich kann Ihnen beweisen, kommen Sie in meinen Garten, meine Zwiebeln, es ist eine Schande, die wachsen falsch um in die Erde. Und ich habe nachgeguckt, der Mond stimmt nicht. Ich habe falsch, genau zur falschen Zeit gesetzt. Da habe ich gesagt, ich komme vorbei, das will ich sehen. Und dann bin ich in diesen Garten gegangen, sie hatte 2 schöne, lange Reihen mit Zwiebeln. Und tatsächlich, so jede 3., 4. Zwiebel, die war neben der Reihe, aber dann steckte die falsch rum drin. Da wo die Wurzel kommen soll, es waren noch keine Gebilde, das war nach 2, 3 Tagen schon passiert, nach oben. Und sie sagt, ich habe die richtig gesteckt, glaube ich ihr auch, man konnte es auch noch sehen, wo die gesteckt hatten. Aber sie steckten falsch unter. Sag, sehen Sie, Herr Kring, ist Quatsch, was Sie sagen. Das hat der Mond gemacht. Es war die falsche Zeit. Ist mir noch nie passiert. Und wissen Sie, was da war? Ich konnte dieser Frau in jedem einzelnen Fall nachweisen, an diesen Zwiebeln, die sie gesteckt hatte, da war das vertrocknete Lauch noch dran. Und das hatte sich rumgedreht und berührte den Erdboden. Und jetzt waren die Würmer gekommen, die Regenwürmer, die heißen ja Regenwürmer, weil das rege Kerlchen sind, hat nichts mit Regen, mit Wetter zu tun, sondern weil die fleißig sind, die gehen dann her und ziehen das vertrocknete Lauch in die Erde. Ist ganz natürlich, so ein Regenwurm schafft 20 Blätter oder 20 Gras oder Strohhalme in einer Nacht. Und jetzt war eben das Lauch, das hing runter von der, berührte den Erdboden, die Würmer haben das gepackt, die Zwiebel hatte noch keine Wurzel, sie konnten das in die Erde ziehen und jetzt steckte sie, weil das Lauch oben ist, natürlich alle falsch rum drin. Und sie behauptet, ich konnte ihr an jedem den Wurm zeigen, den Gang zeigen und so weiter. Nein, das hat der Mond gemacht. Ich habe gelesen und da habe ich immer schon so gearbeitet, in dieser Phase zieht der Mond nach unten und er hat es nach unten gezogen. Da kann man nichts mehr machen. Die Leute glauben es, die sind einfach davon überzeugt. Auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, ein ganz klein bisschen Wahrheit ist auch da dran. Aber wirklich nur ein ganz klein bisschen. Aber das liegt auf einer ganz anderen Ebene. Wir wissen zum Beispiel, es gibt Lichtkeimer und es gibt Dunkelkeimer. Es gibt auch Frostkeimer. Das heißt weiter nichts, ein Frostkeimer, ein Saatgut keimt nur, wenn es mal Frost gehabt hat. Wenn Sie von einem Frostkeimer Saatgut ernten, meinetwegen vom Schlüsselblümchen, und haben das den ganzen Sommer und den nächsten Winter in der Stube und wollen das den nächsten Frühjahr aussehen, da geht nichts auf. Aber ein Jahr später, wenn das Frost hatte im Garten, dann gehen sie auf, wenn sie die Vögel nicht weggefressen haben. Oder wenn sie mal 14 Tage in den Kühlschrank gelegen haben, dann gehen die auf. Deshalb nennt man sie Frostkeimer. Das sind gewisse Naturgesetzlichkeiten. Und so, das wissen Sie alle, gibt es auch Dunkel- und Lichtkeimer. Ein Dunkelkeimer keimt nicht bei Licht. Der keimt nur und deshalb muss man ihn mit Erde abdecken, wenn er dunkel ist. Nun gibt es aber Lichtkeimer, wenn Sie die in die Erde vergraben, die keimen nicht. Die keimen erst dann, wenn sie irgendwie ans Licht kommen. Und jetzt ist Folgendes. Wenn Vollmond ist, dann sind erstens die Tage viel länger, weil bei Vollmond, vor allen Dingen, wenn wir ihn richtig sehen, wenn es wirklich heller ist, dann ist ja keine Wolkendecke da. Dann ist es abends schon länger hell, morgens früher hell und die Nacht hell. Und dieser Lichtreiz reicht, um diese Samenkörner, weil es Lichtkeimer sind, zum Keimen zu reizen. Das Gleiche können Sie aber auch im Keller ausprobieren, wenn Sie eine Lampe drüber setzen. Das hat nichts mit dem Mond zu tun, sondern es kommt nur auf das Licht drauf an, weil es Lichtkeimer sind. Nur viele Leute verwechseln das und sagen, ja, das ist der Beweis, das hängt mit dem Mond zusammen. Das hängt insofern zusammen, weil der Mond das Licht gibt, obwohl er gibt es ja nicht mehr, aber er reflektiert es nur von der Sonne. Aber mit den Kräften des Mondes hat auch das gar nichts zu tun. Nun erlauben Sie mir ein Zitat aus der Bibel. Ich staune immer, wie aktuell die ist und was die Leute damals schon gewusst haben. Da steht nämlich auch drin, wann man säen soll. Ganz interessant. Da stehen viele praktische Lebenstipps drin. Da heißt es zum Beispiel in dem Buch der Sprüche, wie du den Weg des Windes nicht kennst, so kennst du auch das ganze Werk Gottes nicht, der aber alles wirkt. Am Morgen säe deinen Samen und bis zum Abend lass deine Hände nicht ruhen, denn du weißt nicht, was gedeihen wird, dieses oder jenes oder beides zugleich. Und Matthias Claudius singt in dem schönen Lied, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des höchsten Hand. Genau das ist es. Am Morgen säe deinen Samen und sei bis zum Abend fleißig, denn du weißt nicht, was kommen wird. Und so habe ich mein ganzes Leben meine Felder bestellt, mit guten Erfolgen. Eine andere Sache, die Leute auch immer wieder irritiert, das sind die Gartenbauzeitschriften. Obwohl ich habe mit einigen telefoniert und geschrieben und habe ihnen gesagt, warum sie denn so einen Quatsch da reinschreiben. Als wissenschaftlicher Verlag wollen sie das doch wohl nicht glauben. Da haben die mir gesagt, ja, aber Herr Krink, wir glauben das wirklich nicht. Aber wir haben Kunden, die wollen es haben und der Kunde ist König. Die bestellen die Zeitung ab, wenn wir den Mondkalender und diese Tipps nicht drin haben. Da habe ich gesagt, dann will ich sie abbestellen, weil sie es drin haben. Ja, der Kunde ist König. Und da stehen dann solche Stories drin, mit schönem Bild dabei, da ist wieder diese Maria Thun, die diese Kartenkalender schreibt, wohnt nur 40 Kilometer von mir entfernt, so eine richtige Wahrsagerin, die auch Karten legen und Handlesen und alles Mögliche tut, die lauter Totenköpfe und Ringe mit Totenköpfen und Zähnen an sich hat, so ein Typ ist das. Und die ist da abgebildet mit zwei ganz dicken roten Beeten in der Hand. Und dann stand da drunter, ihr Mondkalender gab ihr Recht. Zum richtigen Zeitpunkt gesät und geerntet. Ich sehe das Bild und ich wusste als Gartenfreund, ich hatte selbst rote Beeten und ich gucke auch schon mal in Nachbarsgärten, überall, es ist ja mal so verschieden, ein Jahr gibt es prächtige rote Beeten, ander Mal gibt es einen prächtigen Blumenkohl, das ist ein bisschen verschieden in der Natur. Nicht immer ist alles jedes Jahr so super gut. Ich habe auch hier gehört, dass die Apfelernte auch schon besser war wie in anderen Jahren. Das sind halt Unterschiede, dass die Masse mal nicht so da ist. Aber das war wie so ein richtiges rote Beetenjahr. Wo ich welche gesehen habe, das waren alles so Dinger. Und da denke ich, jetzt gehst du aufs Ganze. Und ich wusste, ich hatte auch echte Kerle im Garten stehen. Meine Frau sagt schon, da reicht uns zwei eine den ganzen Winter so Ding. Und wir hatten 10 oder so viel davon. Und da bin ich und habe natürlich nicht die zwei kleinsten, das hat die ja auch nicht gemacht, die zwei dicksten rausgeruppt, habe die sauber gemacht und habe die gewogen. Und siehe da, beide wogen schwerer als die von Maria Thun. Denn da war genau angegeben, wie viel Gramm die wogen. Meine wogen beide um einige Gramm schwerer. Ich sage, jetzt gehst du aber aufs Ganze. Da habe ich einen Mondkalender gesucht. Und habe nachgeguckt und die waren nun mal gesät und gepflanzt, genau an dem Tag, wo nach ihrer eigenen Verheißung es hätte gar nichts geben dürfen. Genau falsch gesät. Sie hatte aber den Erfolg, Erfolg gibt ihr Recht, am richtigen Tag gesät. Und wer das nicht so nachprüft wie ich, wissen Sie, und ich lasse mir sowas nicht aufschwätzen. Wissen Sie, wir haben ja auch einen Kopf und da ist ein Verstand drin. Und unser Kopf ist nicht nur zum Hut tragen, wir sollen den Verstand ruhig mal einsetzen. Und ich prüfe so Dinge nach. Sie hier übrigens schreibt auch immer, wir sollen es nachprüfen, ausprobieren. Ich werde noch einiges nachprobieren. Und ich lasse mich damit nicht zufrieden, bis ich es selber erlebt und probiert habe. Und dann musste ich natürlich feststellen, völliger Kokolores. Aber wer das nur so liest und das schöne Bild sieht und die dicken roten Beeten, der sagt natürlich, der Mond. Oder auch, bei uns im Fernsehen wurde vor Jahren mal ein Film, ich habe ihn, glaube ich, schon zweimal gesehen, ein italienischer Film gezeigt. Und zwar ging es da auch um Mondphasen beim Weinbau. beim Gemüsebau und auch beim Ausbrüten von Eiern. Da wurde zum Beispiel ein Italiener gezeigt, der seinen Weinberg nur schneidet, wenn der Mond richtig steht. Und ein anderer sagt, ich schneide, wenn ich gerade Zeit habe und wenn ich Leute habe, so wie ich das auch mache. Aber jeder meint, er hat recht. Und im Herbst wurden dann die gleichen Weinberge gezeigt, in Nahaufnahmen die Trauben von dem und auch von dem anderen, der nach dem Mond schneidet. Und man konnte wirklich keinen Unterschied sehen in der Qualität, in der Größe oder in der Menge der Trauben. Zumindest in den Fernsehbildern nicht. Und der Reporter sagte auch, er könnte keinen Unterschied erkennen. Und der Mann selber, der wusste da auch nichts drauf zuzusagen. Er meinte dann zum Schluss, ja, meine halten aber länger. Also, nun, das konnte hier noch nicht bewiesen werden. Und dann wurde auch gezeigt von einem Geflügelzüchter, ich weiß jetzt den Tag nicht mehr, wenigstens man muss die Eier so unterlegen, dass die Küken am Vollmond schlüpfen. Und da hat er je nach Vogel oder Huhnart, die haben ja verschiedene Tage, hat er sich so einen ganzen Kalender gemacht, dann wusste er immer, wann er welche Eier unterlegt. Und das habe ich auch mal nachgeprüft und beobachtet. Bei mir im Garten brüten jedes Jahr so etwa im ganzen Hofgrundstück 60, 80 Nester haben wir dort. Und ich habe in allen Fällen seit Jahren festgestellt, der Vogel legt die Eier. Und da gibt's Vögel, wenn das erste Ei gelegt ist, fangen die an zu brüten. Am zweiten Tag legen die bei, am vierten und so weiter. Entsprechend schlüpfen die auch verschieden. Aber es gibt auch Vögel, zum Beispiel Hühner gehören auch dazu, die legen erst 12, 14 Eier oder je nach Rasse auch weniger. Und erst wenn die gelegt sind, fangen die an zu brüten und mit dem Erfolg, dass die alle am gleichen Tag ausschlüpfen. Aber ich habe noch keinen Vogel kennengelernt und noch keine Glucke, die erst gewartet hat, bis der Mond richtig stand. Und alle Vogelbruten hatten Erfolg. Und ich habe sogar den Eindruck, viele Vögel, vor allem die, die in unserem kurzen Sommer zweimal brüten, die sind richtig in Eile. Die brüten so wie gelegt ist, fangen die an. Und wenn das Gelege voll ist, brüten die. Die haben gar keine Zeit, einen Tag oder zwei oder sogar 14 Tage unter Umständen auszulassen. Wäre auch sehr gefährlich. In der Zeit könnten ja Wiesel und Katzen und alles Mögliche kommen und die Eier holen. Das gibt's in der Natur nicht. Aber in diesem Film wurde gezeigt, was für einen Erfolg der Bauer hat, wenn er die Eier richtig legt. Oder ich bin bei uns in Deutschland vor Jahren in Großbrüdereien gewesen. Da gibt es Brüdereien, die legen jeden Tag bis zu 10.000 Eier ein. Jeden Tag neu. Man kann keinen Unterschied gucken, sehen nachher. Jeden Tag schlüpfen Küken. Da ist immer mal eins oder ein paar Faule dabei. Da sind auch mal welche Krüppel dabei, auch mal welche, die tot gehen. Aber das ist immer gleich, egal an welchem Tag die eingelegt wurden oder an welchem Tag die ausschlüpfen. Ich habe mich extra erkundigt. Die haben in ihrer jahrelangen Praxis keinen Unterschied feststellen können. Und wenn nur das eine nichts geben würde, hätten die doch längst umgestellt. Aber die sehen gar keine Notwendigkeit, weil sie sagen, das klappt immer prima. Nun, manchmal denke ich, vieles, was in diesen Büchern steht, ist sogar eine Zumutung, wenn man das glauben soll. Da steht zum Beispiel auch in diesem Buch drin, Holz, das am 1. März nach Sonnenuntergang geschlagen wird, ist unbrennbar. Stellen Sie sich mal vor, das stimmte. Dann brauchte man doch nur am 1. März tausende Leute in den Wald schicken nach Sonnenuntergang und man könnte sich Häuser bauen, die nicht mehr brennen würden, wenn das stimmen würde. Ich will bei mir im Garten einen Baum wegmachen. Ich werde warten bis zum 1. März. Ich werde es ausprobieren. Vielleicht bringe ich ihm beim nächsten Mal ein Stück Holz mit und zeige ihm, wie schön das brennt. Damit ich es wirklich den Leuten auch sagen kann. Oder sie schreibt, es wäre fantastisch für die Landwirtschaft. Ich lese wieder wörtlich. Wenn Sie Unkraut oder Stauden ausmachen, am 18. Juni vormittags, aber nur am 18. Juni vormittags bis etwa 12 Uhr, verfaulen die übrigen Wurzeln in der Erde und das Unkraut oder die Stauden kommen nicht wieder. Wäre doch fantastisch bei den vielen Quecken, die wir haben, bei den vielen Unkräutern. Nur es funktioniert in der Praxis. Ich werde es aber auch ausprobieren, damit ich Leuten sagen kann, so ist es. Ich habe Ähnliches bei anderen gelesen, da habe ich es ausprobiert. Interessant ist auch, sie schreibt selber immer, probieren Sie es aus, Sie werden Erfolg haben. Nun, ich habe mal einem auch darauf angesprochen, der sagt, ich habe das und das und das alles ausprobiert, nur es hat alles nicht funktioniert. Sagt er, ja, Sie glauben ja auch nicht dran. Ohne ihren Glauben hilft das nicht. Sie müssen schon ihren Beitrag, ihren Glauben auch liefern. Ja, sagt, dann müsste ich mich ja selbst belügen. Also merken wir, wie unsicher das alles steht, auf welch wackeligen Füßen. Oder hier in diesem Buch lesen Sie auch, Holz fault nicht, wenn es an den beiden letzten Märztagen bei abnehmendem Mond im Sternzeichen Fisch geschlagen wird. Nun, das gibt's etwa, habe ich mal nachgeguckt, höchstens alle 3 Jahre passiert das überhaupt, dass der abnehmende Mond die letzten 2 Tage im März und dann noch im Fisch haben. Das passiert lange nicht jedes Jahr. Aber sie schreibt, dann wird das Holz nie faulen und die Pfahlbauten in Venedig, die ganze Stadt, wäre auf solchem Holz aufgebaut. Schreibt sie weiter. Obwohl ich weiß, dass Venedig große Probleme hat mit faulendem Holz. Das ist die andere Seite. Und ich weiß auch, dass es gutes Holz gibt, mit einem dicken Spind, mit einem guten Kern oder gute Lärchenhölzer. Wenn die frisch ins Wasser kommen, dass die Jahrhunderte halten können. Die haben sogar die Eigenschaft, Mineralien aus dem Wasser zu ziehen, was das Holz wie Beton werden lässt. Das alles gibt es in der Natur. Aber die an den 2 letzten Tagen bei diesem Mondstand im Zeichen der Fische zu schlagen, das wäre doch fantastisch, wenn das Holz nicht mehr verfaulen würde. Wir könnten uns ja Prunkbauten bauen für die Ewigkeit. Und was auch sehr interessant ist, und das sieht man, wie sie sich auch Türen offen lassen, in diesem Buch und auch in anderen Büchern finden Sie sehr oft eine Aussage, wie etwa hier, das Umsetzen von Pflanzen soll grundsätzlich bei zunehmendem Mond geschehen, als Alternative aber ist der abnehmende Mond zu empfehlen. Ja, was machen Sie denn jetzt? Da haben Sie immer recht. Und genauso steht da, der Rückschnitt von Pflanzen ist bei zunehmendem Mond zu empfehlen und ratsam, aber alternativ kann es auch bei abnehmendem Mond geschehen. Ja, fast immer. Oder gute Ergebnisse vom Einlagern von Getreide hat man beim Zunehmen oder auch beim abnehmenden Mond. Ja, wofür brauche ich dann einen Mondkalender? Ja, da frage ich mich wirklich, und da frage ich mich, wofür haben die Leute ihren Verstand, wenn die sowas lesen und dann noch glauben? Nun, wenn wir alles das beachten wollen, was diese Leute schreiben und empfehlen und wo sie auch Erfolg versprechen, das ist in der Praxis gar nicht möglich. Dann werden wir zum Sklaven des Mondes. Das können wir gar nicht alles einhalten. Denn es gibt Leute, die schreiben ihnen sogar vor, wann sie sich auf den Stuhl setzen sollen, zu welcher Zeit. Und wann sie ja nicht aufstehen dürfen. Wann sie ein Bad nehmen sollen, wann sie Schuhe putzen sollen. Für alles gibt es heute Leute, wenn sie mal gründlich studieren, die da wissen, wie der Mond stehen muss. Das können sie in der Praxis gar nicht einhalten. Sie werden ein Sklave des Mondes. Sie kommen ins Verzweifeln, in die Depression, weil sie immer wieder sehen, es funktioniert ja doch nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es Leute, die glauben auch schon deswegen. Schauen Sie mal auch, als ich im Zug dieses Buch las, da gibt es ja auch die ganzen Horoskope an, was welcher hat, wo er Acht geben soll, bei der Liebe, bei Geschäft und so weiter und so fort. Und da guckte ich auch bei meinem Sternzeichen und da stand da Kreislaufstörungen, Probleme mit Bluthochdruck und Bandscheibenleiden. Und tatsächlich, vor 3 Jahren etwa, habe ich mir beim Verladen von Mähdrescher eine Bandscheibe gebrochen. Also die Frau hat recht, hätte ich ja jubeln können. In dem Fall, ich habe allerdings nie was mit Bluthochdruck zu tun, was da auch steht. Im Gegenteil, mein Blutdruck ist immer zu niedrig. Stand zwar auch da, aber wenn ich das jetzt glauben will, dann freue ich mich, aha, die hat recht, die Bandscheibe, gewiss, vor 3 Jahren, da hatte ich es ja. Und so gibt es Leute, die dann dran glauben. Aber auch hier müssen wir wieder ein bisschen denken. Ihr Lieben, ich wette, ich kann ihn von jedem Tag im Jahr einen finden, der es an der Bandscheibe hat. Und nicht nur unter einem gewissen Sternzeichen. Wenn ich mir die Mühe mache, werde ich für jeden Tag einen finden, egal wie das Sternzeichen ist. Aber wenn man das so liest und es passt zufällig, dann freut man sich. Die muss recht haben. Aber diese Zufallsergebnisse, ihr Lieben, das sind keine Wege zu einem erfüllten Leben. Im Gegenteil, diese Erlebnisse, die bringen nachher lange Gesichter und große Enttäuschung mit. Ich gebe ein Beispiel. Einer meiner Bekannten in der Kreisstadt bei uns in Frankenberg an der Eder, der wollte ein großes, alteingesessenes Geschäft verkaufen. Für 3,8 Millionen, also wirklich um eine große Summe ging es. Und da waren vier Interessenten da. Und er hatte die an vier hintereinander liegenden Tagen bestellt, um mit ihnen darüber zu reden, ob der Kauf in Frage kommt. Der erste war da, aber der konnte es nicht finanzieren und auf Pump wollte der andere es nicht machen. Und dann kam ein zweiter aus Frankfurt gefahren und er überlegt schon unterwegs, ist das heute ein Glückstag, soll ich kaufen, soll ich nicht kaufen? Und wir sind etwa 150 Kilometer von Frankfurt entfernt. Als der 4 Kilometer vor unserer Stadt war, läuft eine schwarze Katze über den Weg. Er fährt auf den nächsten Parkplatz, dreht rum und fährt wieder nach Frankfurt. Sagt, schwarze Katze ist Pech, kann ich kein Geschäft machen, lass die Finger davon. Und dann guckt er in seinem Kalender nach, so hat mir dieser mein Freund nachher erzählt, und er hätte das Horoskop ihm das Gleiche gesagt. Den nächsten Tag rief er an, heute könnte er kommen. Und das sagt der Geschäftsmann, ja, es tut mir leid, heute habe ich einen anderen bestellt. Rufen Sie heute Abend an, kann ich Ihnen sagen, was er sagt. Nun hatte der andere aber den Tag das Geschäft gekauft, weil der auch interessiert war. Und abends rief der an und dann sagte er, es tut mir leid. Die Konkurrenz heute hat das Geschäft gekauft für 3,85 Millionen oder sowas. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, Ihre Chance ist vertan. Wissen Sie, was der Mann dann sagte? Habe ich doch immer gewusst, schwarze Katzen bringen Unglück. Jetzt ist mir das Geschäft verloren gegangen. Ja, die arme schwarze Katze soll jetzt schuld sein. Wäre er weitergefahren und hätte nicht auf die Katze geachtet, hätte er das Geschäft ja machen können. Aber weil er wegen der schwarzen Katze nach Hause gefahren ist, ist das Geschäft vergangen und jetzt soll die arme schwarze Katze und das Horoskop wieder in Schuld sein. Da frage ich mich, wen soll ich mehr bedauern, die Katze oder diesen Geschäftsmann? Nun, der Mond ist, lassen Sie mich zum Schluss kommen, der best erforschte Himmelkörper, den wir überhaupt haben, außer unserer Erde. Kein Stern hat man so viel Forschung betrieben wie mit dem Mond. Und Sie wissen ja alle, selbst Menschen haben schon den Mond besucht. Er ist zwar sehr weit von uns entfernt, aber im Verhältnis zu anderen Sternen relativ nah. 384.000 Kilometer. Und wie wir wissen, es gibt da tolle Bilder, seine Oberfläche, man sieht Stein, man sieht Krater, ähnlich als ob sie hier ins Gebirge schauen, da haben sie wahrhaft genug Steine. Er hat noch nicht mal ein eigenes Licht. Wir sehen zwar den Mond leuchten und sagen, er scheint, aber wir wissen ja, das ist ja nur die Reflexion des Sonnenlichtes. Und jetzt frage ich mich, wo glauben Sie daran? An einem Mond, in dem man kein Leben, keine Energie, nichts feststellen kann, außer Gestein und Geröll und Masse, und da haben sie doch wahrhaftig hier in den Bergen genug, der noch nicht mal ein eigenes Licht hat? Also da möchte ich auch sagen, ihre Götzen sind nichts. Da möchte ich Ihnen doch wirklich sagen, vertrauen Sie Ihr Leben und Ihre Zuversicht, und setzen Sie Ihre Hoffnung doch lieber auf den, der Sonne, Mond und Sterne geschaffen hat. Auf den Schöpfer Himmels und der Erde. Ich glaube, da ist etwas, wo Sie Erfahrung machen können. Dieser Gott ist erfahrbar. Der ist erlebbar. Da brauchen Sie nicht an irgendeinen Stein zu glauben, wenn er auch riesengroß ist. An etwas, das noch nicht mal eigenes Licht hat und auf die Erde scheint. Und das so weit weg ist. Unser Gott ist hier, er ist unter uns. Zwar unsichtbar, weil Gott eben in seinem Wesen unsichtbar ist. Aber er ist erfahrbar. Ich lade Sie ein zum Gottesdienst morgen. Da werde ich einiges davon berichten, wie es zum Frieden kommen kann, wie er uns Freude schenken kann, wie er uns echte Harmonie geben kann, wie er uns Zukunftsperspektiven geben kann. Das alles kann Ihnen kein Mond und kein Horoskop geben. Ich lese auch hierzu nochmal zwei Worte der Heiligen Schrift vor. Im 5. Buch Mose heißt es, und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebst Und wenn du die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Heer des Himmels siehst, dich nicht verleiden lässt und dich nicht vor ihnen niederwirfst und ihnen nicht dienst. So hat schon Gott im Altertum die Menschen gewarnt. Gott ist Gott, nicht der Mond. Und Hiob, dieser Naturfreund, dieser Landwirt, der sehr viele Naturbeobachtungen gemacht hat, der auch bitteres Leid durchgemacht hat, aber in diesem Leid diesen lebendigen Gott erfahren und erlebt hat, wie kaum ein anderer. Auch er schreibt, wenn ich das Licht der Sonne sah, wie sie es leuchten ließ, und den Mond, wie er so prächtig am Himmel daherzog, und mein Herz sich dann im Geheimen betören ließ, und ich Kusshände zu ihm warf, auch das ist Schuld, die vor den Richter gehört. Ich hätte ja Gott droben im Himmel verleugnet. Das hat dieser Mann erkannt. Er sieht es als Schuld an, dem Mond Kusshände zuzuwerfen. Damit verleugnet er ja seinen Schöpfer. Ihr Lieben, der Mann Mose, der im Alten Testament genannt wird, der Führer des Volkes Israel, auch ein Mann, der viel mit Gott erfahren und erlebt hat in schweren und in guten Zeiten, ein Mann, der eine ganz interessante Lebensgeschichte hat. Er ist aber 120 Jahre alt geworden. Und dann heißt es von ihm, sein Auge wurde nicht trübe und seine Kraft ist nicht gewichen. Und dieser Mose sagt, eins seiner letzten Worte, gebt unserem Gott die Ehre, der Fels, so vergleicht er ihn, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Da steht das ganze Leben dieses Mannes Gottes hinter. Und ihr Lieben, die Frage war, Bachblüten und Mondphasen, der Weg zu einem erfüllten Leben. Das, was dieser Mann Mose schreibt, und da stehe ich mit meinem ganzen Leben hinter, das ist der Weg, und den wünsche ich Ihnen allen, zu einem erfüllten Leben. Da erleben Sie wirklich Fülle. Da leben Sie Erfüllung. Und da werden Sie nicht enttäuscht sein. Denn Jesus, der Sohn Gottes, sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.